Ready, Olle?
Let's go, Flo.
Es ist Wingcast Time. Jolle.
Ja.
Ich hab Bock. Wir sind zurück von der SMX. Mhm. Ich bin auch ein bisschen durchgeschossen.
Das muss ich zugeben. Ich bin noch völlig Banane. Banane,
ja, genau. Aber trotzdem müssen wir sagen, hallo zu Hause.
Servus, grüß euch. Und hallo.
Und hallo, auch an die Bildschirmen.
Ja.
Ja, ihr merkt, wir sind tatsächlich ein bisschen Konferenz durchgeballert. Es war mal wieder eine sehr schöne Gelegenheit, viele nette, liebgewonnene Menschen kennenzulernen und auch zu performen, Jolle. Mhm. Wir haben viel auf Bühnen gestanden, nicht nur wir, tatsächlich auch so ein Johann und so eine Sandra, die coole Workshops gehalten haben. Richtig gutes Feedback, was wir da schon gehört haben. Sehr, sehr spannend. Da werden wir ganz bestimmt in unserem Newsletter demnächst auch mal wieder was davon hören. Deswegen ganz klare Aufforderung, den Newsletter zu abonnieren. Und ja, wir haben auch auf der Bühne gestanden, Jolle.
Du mehr als ich, muss ich gestehen. Wir haben uns ja den Slot für, was war es? Analytics und Data Literacy geteilt. Ich Tag 1, du Tag 2. Und ich hatte erfrischend wenig, weil der Hövener Markus, der hat auch noch eine Session dort geleitet. Von daher konnte ich einmal so ein bisschen durchatmen. Hatte nicht ganz so viel zu tun wie du.
Was, der Hövener? Ja. Der hat den Raum okkupiert.
Ja, schöne Grüße.
Ja, absolut. Moin Markus.
Aber Flo, jetzt mal unabhängig davon, was wir da jetzt betrieben haben. Was hast du denn von der SMX aus München mitgenommen?
Tatsächlich dieses Jahr most inspiring for me waren die Keynotes. Allen voran Jess Scholz und Will Reynolds. Will Reynolds werde ich auf jeden Fall nochmal kleiner sezieren. Aber bei Jess, die einen sowas von brillanten Vortrag einstudiert hat, das war wirklich wie ein Hollywood-Movie präsentiert.
So geil, wirklich.
Auf den Punkt, tolle Bildsprache. Ich hatte in den ersten 90 Minuten Gänsehaut, wie authentisch jemand so präsentieren kann. Das war brillant. Das kann man gar nicht anders sagen. Und
also der Inhalt war ja auch gut, ne? Aber schon die Präsentation, ne? Also die hatte eine eigene Bildsprache, die bringt sie ja schon seit einigen Jahren bei den Konferenzen mit. Also sie hat quasi eine visuelle Marke, das fällt schon mal auf. Und dann spricht sie wirklich so on point und nicht so, ja, wo habe ich mich jetzt, also du und ich, ne, können wir nur von träumen. Ganz andere Art zu sprechen. Und dann habe ich sie hinterher auch mal gefragt, krass, wie machst du denn das, ne? Also du hast das ja offensichtlich einstudiert. Und dann meinte sie, ja, I went through them. Und dann meinte ich so, ja, wie oft denn? Und sie so, ja, 5-mal. Und ich so, okay, nicht, dass ich jemals eine Präsentation 5-mal durchgearbeitet hätte, aber auch nach 5-malen wäre das nicht so geworden. Und dann meinte ich so, naja, aber hast du gut erarbeitet irgendwie? Das stand dann schon mal so. Sie meint so, nee, ich habe schon gestern noch dran gedreht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie das jetzt über einen langen Zeitraum schon on point so vorbereitet hat. Also hat sie auf jeden Fall ein Skill.
Fantastisch. Ja. Also da saß jedes Wort, muss man einfach so sagen. Aber vor allem der Aufmacher ist bei mir hängen geblieben, das eigentlich zusammengefasst sagt, ist das eigentlich alles, was wir können? Ist das unser Anspruch mit diesem ganzen AI-Zeug, was da auf uns zurollt? Und ihre Bildsprache in der Keynote war eigentlich eine dystopische Zukunft, auf die wir zusteuern, weil wir halt einfach blind irgendwelche Sachen nachbauen, ohne nachzudenken. Wir schmeißen irgendwelche Maschinen an, abonnieren jeden Tag auf LinkedIn irgendwelche komischen Agents, feiern die Leute auch noch ab, die sich gerade selbst gehighfived haben, weil sie mal wieder gerade einen Vibe-Coding-Chiss hingelegt haben. Das kann's doch nicht sein.
Bitte, Flo.
Ein großes Häufchen. Und hallo mit Initialen. Das kann's doch nun wirklich nicht sein. Es geht doch wirklich eigentlich darum, mal zu sagen, die Optionen, die wir gerade haben, die technischen Möglichkeiten, was wir damit alles tun können, es ist fantastisch, aber doch bitte nicht einfach nur stumpfes Nachmachen, sondern vielleicht auch mal mit Gehirnschmalz in die Sachen reingehen und ausprobieren. Tatsächlich, und das ist, glaube ich, was ich so am meisten von der SMX mitgenommen habe, ist, dass jetzt gerade wieder mal so eine angenehme Wild-West-Stimmung ist. Also ja. Es ist wieder so Landrush-Phase und es ist tatsächlich erfrischend, dass alle gerade wieder testen und dass auch die Ergebnisse der Tests, sind viel wichtiger eigentlich, dass sollen sie Leute testen in ihrem Kämmerlein, dass die Ergebnisse der Tests auch geteilt werden, finde ich alles super. Problematisch finde ich es aber, wenn diese Testergebnisse dann gleich in der Masse ausgerollt werden, auf Teufel komm raus und auch ethisch-moralisch überhaupt null nachgedacht und einfach das Netz verschmutzend. Das finde ich halt einfach nicht richtig. Und federführend können wir da einfach so diese selbstlobenden Listikills nennen, die tatsächlich auch netterweise in vielen, vielen Sessions auseinandergepflückt wurden. Unter anderem von Will, der am Ende gesagt hat, hört doch bitte auf damit, lasst es bitte sein. Und der Malte Landwehr, Grüße an dieser Stelle, hat auch, er hat es unterstrichen, keinen Tipp gegeben und er will niemanden dazu anleiten, das zu tun. Aber tatsächlich für unsere Lieblingssubdisziplin Geo gibt es die Möglichkeit, bei Wikipedia jetzt Artikel anzulegen. Und selbst wenn sie gelöscht werden, na egal, so ein LLM wird es trotzdem noch aufsaugen und dann in der nächsten Iteration mit rausbringen.
Ja, das macht Spaß. Wilder Westen. Es ist ja aber auch ein neuer Sheriff in der Stadt, der heißt Sheriff Voice. Ja, das war eine Metrik. Witzig. Den Kader habe ich leider schon mal im Newsletter verbraten.
Und hallo.
Aber die Metrik ist mir auch in vielen Sessions begegnet, ne? Wenn es darum geht, wie kann man das jetzt eigentlich messen, wer sind wir da, was macht der Wettbewerb, wo stehen wir da. So dieser Ansatz, kanalübergreifend mal rauszufinden, was ist mein relevanter Markt, was ist meine Audience, mein Publikum, meine Zielgruppe, meine Kunden oder meine potenziellen Kunden und haben die von mir schon mal gehört. Also dieses Share of Voice ist mir auch wirklich in vielen verschiedenen Sessions nochmal begegnet. Und du hast auch schon gesagt, ne, Will ist ja auch inhaltlich in eine ähnliche Richtung gestoßen, aber es gab ja noch direkt zu Beginn, am Dienstagmorgen, gab es ja noch eine Keynote von Boaz Ashkenazi.
Sag das bitte mal 10-mal ganz schnell hintereinander.
Boaz Ashkenazi. Reicht das? Es waren nicht 10,
ja, danke.
Aber dafür müsste ich ja zählen können.
Wunsch an die Technik, können wir das mal 10-mal in die Schleife, danke, 10-mal in die Schleife.
Boaz Ashkenazi. Okay.
So, also, Boaz Ashkenazi.
Genau, und das war cool, denn für eine Keynote völlig unerwartet war das jetzt wenig mitreißend und fluffy und inspirierend in dem Sinne. Aber der Kollege hat einfach schon in ganz vielen, er hat das High-Stakes-Environments genannt, gesehen, wie oder wie eben nicht diese KI-Projekte umgesetzt werden. Also er hat das so beschrieben, ja, Executives sind immer total excited, was man jetzt alles wegrationalisieren kann oder wie man sich da helfen kann. Aber so 6 Monate später ist von diesen Pilotprojekten und Demos, über die alle so excited waren, so gar nicht mal so viel in Produktion und deployed. Und er arbeitet eben häufig im Enterprise-Kontext, große Firmen mit ganz vielen Mitarbeitern und Märkten und dann eben auch noch High-Stakes-Environment, also Legal, Health, wo es nicht so egal ist, ob da, ja, mein Gott, in dem Report, da war die Nummer jetzt nicht richtig, sondern das muss dann stimmen. Also gerade im Legal-Kontext, da macht es einen Unterschied, ob ich es so ausdrücke oder anders, selbst wenn das Wort eigentlich vielleicht ein Synonym gewesen wäre. Und die haben dann halt eine Plattform gebaut, wo Anwälte dann jeden Change, alles, was dann nochmal ausgehustet wurde von der KI, nochmal zur Review bekommen haben, um das dann abzusegnen, damit man dann sich vertrauen kann, also dann, dass man dann Vertrauen hat in dieses Ergebnis. Und er meinte eben auch, ich glaube, er war es. Also ich bin auch noch einigermaßen verballert. Ich hoffe, er ist es gewesen. Es war auf jeden Fall Konsens auf der Konferenz. Trust is the product. Also wenn jeder bloggen kann, ist der Zugang zu Lesern eigentlich dein Hebel. Wenn jeder Vibe growen kann, dann ist es nicht mehr dein Tool, was den Unterschied macht, sondern ob du das an die Leute bringst und die das dann halt auch benutzen. Und dafür musst du diesen Lösungen vertrauen. Und zweiter Ansatz war, es muss sich eben auch tatsächlich an den Problemen, die Leute haben, die damit arbeiten, dann ausrichten. Das klingt im Abstrakten, haben wir das alle immer gewusst. Aber er hat so ein paar schöne Beispiele gezeigt, wo sich Leute ausgedacht haben, ja, und dann könnte man das noch abfragen, dann haben die hier das schon mal an der Baustelle parat, ist ja super cool, weil die haben dann da mit Handschuhen auch wenig Gelegenheit, da irgendwie nochmal was nachzurecherchieren und so. Aber für diese arbeitenden Leute war das dann immer nochmal extra busy work, das war Bürokratie. Jetzt sollten sie noch in einem Tool irgendwas ausbringen und so, hat gar keinen Spaß gemacht. Und die erfolgreichen Projekte haben sich gar nicht mehr wie AI-Magic angefühlt. Da waren überqualifizierte Leute, sollten irgendwas in eine Datenbank eintragen. Es war total, sollten irgendwas von ausgefüllten Zetteln irgendwie eintragen in eine Datenbank, total fehleranfällig. Und da hat die KI immer total gute Vorschläge schon gemacht, aber dann auch gesagt, hier habe ich keine Ahnung. hier könnte es falsch sein, schau da nochmal hin. Und dann konnten die das abhaken, nicht abhaken, was Besseres eintragen und war dann einfach total effizient und hat geholfen. Und dann war es aber nicht mehr so, wir arbeiten jetzt auch mit KI oder KI macht meinen Job, sondern es war dann einfach wirklich super hilfreich.
Und am Ende ist es dann einfach die Qualität und vielleicht ist genau das der Unterbau, das Fundament oder vielleicht sogar das vereinende Element zwischen SEO und GEO dann EEAT. Also wir müssen am Ende Qualität haben, wir brauchen den Trust und so löblich der Mut haben wir in der Abschlusssession der Moderatoren auf der Bühne dann auch nochmal festgehalten, der Mut, den wir alle haben sollten, Dinge auszuprobieren und der vor allem auch in den Vorstandszimmern gelebt werden muss, den Mut, Dinge umzusetzen, darf ja nicht sein, dass wir dadurch dann auf Qualität verzichten und dann die Sachen direkt in Produktion bringen und blind Leute rausschmeißen. Und das führt mich direkt zu dem Punkt, auf den Will Reynolds eingegangen ist, wie missverstanden eigentlich gerade GEO versus SEO ist in Richtung Messbarkeit des Erfolges. Und da können wir eigentlich nochmal ganz laut und vielleicht auch 10-mal hintereinander für uns alle sagen, GEO ist kein Performance-Kanal. GEO ist kein Performance-Kanal und kann halt so auch einfach nicht gemessen werden und sollte es auch nicht. Und ich finde, vielleicht ist jetzt der Podcast hier der Aufruf zu sagen, lass uns doch mal von diesem Versus wegkommen. Also wir machen nicht das eine oder das andere, sondern es ist ein neues Zeitalter angefangen, in dem wir mit SEO ein Fundament bauen möchten, auf das GEO dann sehr, sehr gerne aufsetzen kann. Und ich glaube, Jolle, das ist dein Stichwort für den Artikel, den du dir heute rausgesucht hast.
Wir haben uns Johanns Artikel angeschaut. Ich dachte ja, du willst uns nochmal berichten davon, dass du deine WebMCP-Theorie direkt in die Praxis umgesetzt hast. Aber wir können natürlich auch direkt einsteigen. Wie rum ist es dir lieber, Flo? Du hast die Wahl.
Moment, ich mache den Zufallsgenerator an. Du hast recht, wir wollten mit meinem Thema starten.
Da sind wir ja flexibel. Na, du hoppala. Hast ja die ganze Welt aufgeklärt, was WebMCP ist, was MCP überhaupt ist. Da gehen wir so genau jetzt nicht nochmal auf ein, aber du lässt dich nicht lumpen. Übrigens auch ein irgendjemand, und das war Boas Ashkenazi, nur damit ich es nochmal gesagt habe, auch gesagt, irgendwie stop reading about it, do it. Da ging es nochmal um den Tipp, Cloud Cowork zu benutzen, die Desktop-App runterzuladen und sich da Projekte anzulegen. Das war übrigens nochmal, um den Bogen zu spannen, das war für mich so cool. Der hat eben nicht nur Hype, Hype, Hype oder Don't believe the Hype, alles schlecht, wir brauchen mehr Kontrolle, sondern er hat so eine geile Mischung gefunden, so, ja, aber jetzt fangt trotzdem an. Ihr werdet nicht verstehen, was diese Systeme können, wenn ihr sie nicht ausprobiert. Man muss jetzt vielleicht nicht irgendwie diese kleine Auster irgendwie losschicken und die kleine, wie heißt es, Claw? Wie heißt es denn aktuell? Es hat doch inzwischen schon von Moldbot dann den nächsten Namen wieder bekommen. Clawbot oder ich weiß es schon wieder nicht mehr. Aber
Hummertopf-Crawler, wir genau. Wissen es nicht.
Das vielleicht nicht. Zugang total gefährlich, aber da reinzustarten. Und er meinte eben auch irgendwie, stop reading about it, do. Und da hast du dich wiederum nicht lumpen lassen und WebMCP bei Wingman mal in die Praxis übersetzt.
So ist es. Es hat mich nicht mehr losgelassen. WebMCP fand ich so spannend und ich fand es allein auch spannend, dass Google gesagt hat, hey, guck mal, wir haben eine Beta und ihr könnt damit spielen. Und dann habe ich gesagt, oh, spielen kann ich. Und habe dann direkt angefangen, mir alles, was ich beim letzten Mal erzählt habe, schon mal vorzuinstallieren und zu überlegen und einfach mal jetzt in Zukunft dann auch den Chrome Beta Browser zu benutzen mit dem Plugin und zu gucken, auf welchen Seiten finde ich denn schon eingerichtetes WebMCP. Das ist schon mal der erste Tipp. Ne? Man kann da jetzt schon mal vorausschauendem Gehorsam gucken, was machen die Webentwickler denn da draus und wo wird das tatsächlich installiert. Das finde ich spannend. Und dann habe ich gesagt, na komm, wenn wir dann hier an der Stelle einmal digitaler Vorreiter sein können, dann machen wir das doch. Und ich habe gesagt, okay, WebMCP, let's go. Lass uns das irgendwo einbauen. Wo können wir es machen? Wo macht es für uns am meisten Sinn? Wir haben beim letzten Mal viel über E-Commerce gesprochen und dass man das auch in eine Bezahlstrecke einbauen kann zum Beispiel. Und das haben wir auf unserem kleinen Agenturblöckchen, Blog sag ich schon, ist kein Blog, eine Site, nicht eingebaut. Aber was wir haben, ist ein Newsletter und wir haben eine Newsletter-Suche auf unserer Seite, mit der wir schon viel rumgespielt haben. Da sind schon Embeddings drin. Man kann tolle Embedding-Suche mal ausprobieren. Wer das noch nicht gemacht hat, übrigens, wer da hinter die Technik schauen will, Callers können wir gerne mal erzählen. Aber jetzt habe ich tatsächlich WebMCP installiert in unsere Newsletter-Suche. Was passiert da? Wenn ein LLM getriggert wird, auf unsere Suche zu gehen, dann wird dort dem LLM präsentiert, schau mal, hier hast du die Möglichkeit, programmatisch mit mir zu sprechen. Und das ist technisch erstmal ein kleines JavaScript-Schnipselchen an der Stelle, das dem LLM erzählt, du kannst diesen, ich nenne es jetzt mal provokant Suchschlitz benutzen. Das ist natürlich im Hintergrund dann einfach ein Value, was technisch übergeben wird, aber das macht es anschaulicher. Letzten Endes wird technisch dem LLM gesagt, hier ist ein Suchschlitz und wenn du das benutzt, dann kannst du hier Folgendes eingeben und du kannst folgende Werte zurückerwarten. Es wird also einfach mal genau definiert, wenn du das hier eingibst, dann werden folgende Felder alle abgesucht und als Rückgabewert erhältst du von mir ein, so habe ich es eingegeben, JSON-Ergebnis, was die Suchergebnisliste präsentiert, aber halt dann in geordneter Form. Und was jetzt halt einfach möglich ist, ist, dass das LLM vorher aus dem Query-Fanout möglicherweise gekommen ist und dann erst auf unser Suchfeldchen gekommen ist und genau das in unseren Suchschlitz eingibt und dann trotzdem ein vorformatiertes JSON-LD zurückbekommt. Und wie funktioniert das? Dieses JavaScriptchen funkt dann in meinem Fall an eine PHP-Datei im Hintergrund. Warum PHP? Ist irgendwie eine einfache Art und Weise, das umzusetzen. Unser Redaktionssystem hängt da hinten auch entsprechend dran und ich habe es halt vor allem auch in Verzeichnisebene packen können, die von außen nicht erreichbar ist, wo halt dann nur dieses Skript dran kann und das führt dann letzten Endes die Datenbank-Suchanfrage auf meiner Datenbank aus. Weil ich weiß, dass ihr da draußen alle kleine, fiese, gemeine Schlingel seid.
Ich wollte gerade fragen, was ist denn der Vorteil? Jetzt. Wir hatten ja auch vorher schon eine super schöne Vector-Embedded semantische Suche.
Ja, letzten Endes ist es so, dass das LLM jetzt nicht mehr raten muss. Also es hat halt vorher die Möglichkeiten gehabt, die Inhalte auszulesen und sie dann durch eigenes Grounding, eigenes Thinking zu erweitern und auszugeben. Hier, wenn du diesen Suchbegriff oder diesen Prompt in dem Fall auf wngmn.com suchst, dann bekommst du diese Newsletter als Ergebnis zurück. Das ist aber tatsächlich ja mehr dem Zufall überlassen, aus unserer Sicht jetzt gesehen, als dass wir diese Funktion direkt dem LLM anbieten und konkret sagen, das kriegst du zurück und das kannst du auch dem User dann entsprechend anzeigen und zwar in exakt der Reihenfolge, wie wir das anbieten können. Der Vorteil ist jetzt an der Stelle nicht groß, muss man sagen, weil es ist tatsächlich wirklich einfach nur ein Output, der da zurückgegeben wird. Aber ich könnte ja, wenn ich wollte, da jetzt noch meine eigene Nuance reinbringen. Ich könnte jetzt nicht nur 1:1 die Artikel rausgeben. Ich könnte ja für den Use Case ein LLM fragt mich ab und gibt Ergebnisse zurück. Diese halt entsprechend noch ändern, anpassen, eine andere Reihenfolge rausbringen etc. pp.
Cool. Und das Geile ist ja wirklich, du hast ein neues Spielzeug bekommen, dann nicht nur philosophiert, sondern es irgendwie auch live geschoben. Also bei uns liegt das nicht dann nur 6 Monate irgendwo auf einer Demo.
Das ist wichtig, ne? Geschenke, die man bekommt, die muss man auch auspacken.
Sehr gut.
Du hast auch ein Geschenk bekommen.
Wir alle sind
reichlich
beschenkt worden. Johann hat einen Artikel geschrieben und sich natürlich auch auf den diversen Konferenzen in der letzten Zeit mit dem Thema beschäftigt. Und du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert als, lass uns doch mal wegkommen davon, irgendwie SEO versus Geo jetzt auszubuchstabieren. Bei mir ist das auch immer irgendwie noch mehr AI-Search, denn Geo hat für mich was mit der Erde zu tun, aber das oder einem schönen Magazin, das mit der Erde zu tun hat. Aber Johann hat Folgendes gemacht. Er ist einfach mal systematisch abgeklappert, an welchen Stellschrauben wir denn eigentlich überhaupt loslegen können, um solche AI-Answers zu beeinflussen. Und da hat er sich erstmal, das ist jetzt unserem Geschäft gemäß relativ natürlich, orientiert an der, wir nennen es jetzt mal, der SEO-Pipeline. Also was muss dann eigentlich passieren, dass ich gut in der Suchmaschine ranken kann, wie auch immer die aussieht.
Man kann sagen, er hat sein Geodreieck angelegt.
Ja, genau, hat er angelegt und festgestellt, um gut zu ranken, müssen eigentlich immer so ein paar Voraussetzungen schon erfüllt sein. Sonst ist das, was man irgendwie am Ende der Pipeline dreht, nicht mehr so sinnvoll. Um es mal konkret zu machen, wenn ich den Suchmaschinen gar nicht erlaube, meinen Content zu crawlen, dann brauche ich auch nicht Title und Description für ein besseres Snippet bearbeiten. Denn davon wird ja niemals jemand etwas erfahren, wenn das nicht in der Pipeline irgendwie gelegt ist. Also Start ist Discovery. Kann man überhaupt die Inhalte finden? bin ich vielleicht extern irgendwie verlinkt oder habe ich Sitemaps eingesetzt? Dann, also wir gehen da so in der Tiefe nicht ein, aber nur so die SEO-Pipeline ist ja dann Crawling. Darf ich gecrawlt werden oder werden auch die richtigen Dinge gecrawlt? Da kann man ja einwirken. Habe ich einfach irgendwie Millionen von Seiten mit irgendwelchen Filterfacetten? Das ist ein Hebel. Indexing. Ist mein Content auch gut? Kann man verstehen, was da drauf ist? Ist das sinnvoll erklärt? Hängt das irgendwie, also semantische Zusammenhänge spielen damit rein? Und Google fragt sich natürlich auch, ach so, ja, das kenne ich ja schon. Da brauche ich jetzt kein weiteres Dokument. Oder das ist ja genauso wie das Dokument von der anderen Presseagentur. Das brauche ich jetzt nicht indexieren, das habe ich ja schon. Also die Duplication ist etwas, was Google da betreibt. Und wir haben auch noch das Thema großes Set, von dem erstmal ausgewählt, ja, das könnte so grob passen. Also A-Scorer und die Posting-List, also was weiß ich, tausend oder hunderte Ergebnisse, die potenziell in Frage kommen, um die mal sofort zu qualifizieren. Und dann gibt es nochmal das Re-Ranking. Da hat der Hans auch wieder einen schönen Vortrag dazu, was halt ein total großer Hebel ist, ne? Wenn alle User einfach schreien vor meinen Ergebnissen oder meinen Inhalten weglaufen, dann kann das inhaltlich so top passen wie nochmal was. Dann ist eben das mit der besseren Klickrate früher oder später oben. Von daher, das spielt eine Rolle. Und da, ob die Leute überhaupt auf mein Ergebnis klicken, das hat dann irgendwie in der Pipeline damit zu tun, ganz am Ende, also Google nennt das Serving. Wie ist dann eigentlich die SERP zusammengestellt? Welche Elemente sind da drauf? Sind da auch Videos drauf? Ist da Google Maps mit vertreten? Sind da Bilder? Sind da Shopping-Anzeigen oder das Shopping-Grid? Also welche Elemente gibt es dann überhaupt? Oder kann ich Rich-Snippets da einbinden? Und je nachdem, wie diese SERP dann aussieht, kann ich ja auch sagen, okay, hier habe ich sowieso nichts zu suchen oder ja, das ist genau mein Spielfeld und wie will ich denn hier erscheinen? Wenn man das jetzt aber für AI-Search durchgeht, dann hat Johann das so aufgebaut, die KI muss erstmal den Prompt verstehen, also das, was die Leute da reingesprochen oder eingegeben haben. Ich muss dann gucken, reicht dann eigentlich das Trainingswissen? Kann ich das, was ich in der Vergangenheit mal gelernt habe, hier anwenden und einfach wieder aussprudeln? Oder?
Das ist, glaube ich, einfach auch total wichtig, ne? Einfach auch mal zu gucken, kann das Modell das eigentlich gerade schon wissen? Von wann ist denn der Zeitstempel dieser Trainingsdaten? Das vergessen ja auch einfach die meisten, die halt einfach sagen so, ho, komm, ich arbeite jetzt mal daran, dass Sachen dann irgendwann in den Trainingsdaten landen und wundern sich dann. Und da sind wir gerade wieder bei den mutigen Chefs, die dann sagen, komm, wir machen mal hier irgendwie einen Test und wundern sich dann, dass einen Monat später einfach nichts gebracht hat. Wir haben doch jetzt hier so viel investiert und wir sehen ja einfach gar nichts. Ja, Mai, wir sind's noch nicht in den Daten.
Sun wäre die richtige Formulierung.
Verzeih's mir das, ich bin ein bisschen durchgeballert.
Genau, also das ist, ne, jetzt sind wir da so strukturiert durch, aber das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Also was sind überhaupt die Zeiträume, wo sowas passieren kann? Das war ja früher in der SEO auch immer schon so nach dem Motto, hey, du hast Changes auf der Seite, du bist aber seitdem noch gar nicht wieder gecrawlt worden. User können das zwar schon lesen, wenn sie deine Seite aufrufen, aber es ist noch nicht indexiert, es ist noch nicht in der Datenbank abgespeichert, dass sich dein Content verändert hat und trotzdem willst du es schon wissen. Das heißt auch, in der Vergangenheit war das häufiger schon mal ein Stolperstein, was sind denn die Zeiträume von Testzeiträumen? Also wenn ich sage, wir haben hier mit diesen 100 Seiten haben wir das gemacht und mit den anderen 100 was anderes, und aber insgesamt wurden nicht 200, sondern nur 17 Seiten in der Zwischenzeit wieder verarbeitet, dann ist das kein aussagefähiger Test. Und so ist es mit den Trainingsdaten natürlich auch. Das wird über Jahre gesammelt und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf trainiert, dann kommt da das Feedback, was ist ein gutes Ergebnis, was ein schlechtes. Und dann ist diese Cut-off-Time auch erstmal wieder vorbei. Und da muss erstmal geprüft werden, wird überhaupt nochmal nachgeschlagen in einem anderen Index. Und das kann ein Suchindex sein, es können auch andere Datenbanken sein, aber findet dieses Grounding überhaupt statt? Und wenn ja, kombiniert mit, habe ich die Query oder den Prompt überhaupt richtig verstanden, gehen diese Fanout-Queries los. Also in welche Unter-Sub-Fragen wird das eigentlich aufgegliedert? Und das ist jetzt auch nicht so ein richtiger Hebel. Also was das...
Vor allem ein schwer messbarer Hebel, weil wir einfach gar nicht garantieren können, dass wir dann am Ende trotz Grounding, trotzdem im Testindex sein, dann auch angezeigt werden. Und der feuchte Fiebertraum ist ja so ein bisschen eigentlich in dem kompletten Fanout dann mein eigenes Logo immer wieder zu sehen. Und ob das dann auch so richtig ist, dieser Gedanke, ist halt fraglich.
Ja, und vor allem, was die KI jetzt entscheidet, welche Fanout-Queries oder Rag-Questions oder wie auch immer du es nennen möchtest, Grounding-Fragen, die dann passieren, das wissen wir nicht. Also da kann man natürlich aber schon so ein bisschen rangehen, indem man sich, also wir nennen das Themenrecherche, indem man sich den semantischen Raum erschließt und überlegt, was ist denn hier sinnvoll. Und halt auch so ein Tipp, man kann ein bisschen tiefer in die Use-Cases reingehen, weil für irgendein Definitionswissen wird die KI nicht in den Grounding-Keller steigen, sondern das einfach irgendwie aus dem Wissen rausholen. Aber wenn es dann darum geht, in welche Sub Questions wird das eigentlich zerlegt, wenn ich dafür auch Content anbiete, weil ich mir ein Thema holistisch erschlossen habe, da unterschiedliche Artikel und Beiträge und Videos und vielleicht sogar Podcast-Folgen oder sonst was dazu auf externen Kanälen erschlossen habe, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwie drin vorkomme. Aber da haben wir es schon, ne? Beim Grounding ist der größte Hebel. Es gibt ja aber noch ein paar andere Geschichten. Johann hat auch noch aufgezählt. Es gibt ja das Reinforcement Learning from Human Feedback. Also Menschen, die dann zum Beispiel im Chat sagen, irgendwie was rauskopieren oder so. Das scheint ja gut zu sein. Oder vielleicht haben sie auch ganz explizit den Daumen gegeben oder gesenkt. Das sind halt so Sachen.
Letzten Endes eine Interaktionsmetrik.
Genau. Also das ist ja auch die Magic bei Google gewesen, ne? Diese User Signals auszuwerten. Aber das kann ich ja schlecht beeinflussen. Also ich kann es schon beeinflussen, indem ich guten Content habe, der dann irgendwie gut ankommt.
Oder eine richtig gute indische Klickfarm.
Auch das kann helfen. Soll ja gar nicht so teuer sein. Da kann man ja mal drüber nachdenken. Das kann ich ja jetzt auch Clawbot machen lassen.
Ja, richtig, genau. Da wird's ethisch-moralisch dann auch besser.
Genau. Ja, und am Ende wird halt, also das, was bei Google Serving war und das SERP-Design, da haben wir natürlich dann die Synthetisierung der Antwort, was dann da drin steht. Und das kann ich auch nur beeinflussen, wenn ich halt schon Teil des Trainingssets gewesen bin oder jetzt halt in den RAG-Prozess irgendwie vorkomme. Sonst habe ich da gar keinen Hebel.
So ist es. Also Grounding bedeutet am Ende für uns, kriegt eure SEO-Basics auf den Kreis. Grüße an unseren Freund Gero, der unseren letzten Newsletter tatsächlich auch auf LinkedIn frech zusammengefasst hat, der einfach hinter jedem Artikel zusammenfassend gesagt hat, macht eure SEO-Hausaufgaben. Aber ja, am Ende ist es das und das können wir alle und es ist einfach Handwerk. Wir reden hier zwar von super moderner Technik, AI und wir sind in unserer Branche, das muss man glaube ich auch nochmal sagen, wir sind in unserer Branche zwangsläufig diejenigen, die sich am allermeisten damit beschäftigen, die quasi Speerspitze des Vibe-Coding sind und als erstes Erfahrungen damit bekommen. Das heißt, wir sind am ehesten die da schon die Angst weggelassen haben, Sachen auszuprobieren. Und trotzdem kommen wir am Ende wieder darauf hin, dass wir einfach eine solide Technik, darüber reden wir schon gar nicht mehr, weil das macht ja die AI für uns, fair enough. Es kommt dann am Ende auf das Zusammenspiel, solide Basis, Auffindbarkeit, qualitativ hochwertiger Content, sind wir auch wieder beim Thema AI-Schrott-Content vermeiden. Und jetzt ist mir gerade ein AirPod aus dem linken Ohr gefallen auf die Tastatur. Vielleicht hat das Klickgeräusch gehört.
Ich dachte, unangenehm. Du packst gerade irgendeine Schokolade aus, aber okay.
Ich packe keine Schokolade mehr aus, seit ich mit euch ICE fahren musste und feststellen musste, und das ist eine Frechheit, dass auch auf eurer Schokolade Lieblingsgast drauf stand.
Ja, all the same.
Unverschämt. Das ist, liebe Deutsche Bahn, da denkt doch mal drüber nach.
Mir tun diese Bahnbegleiter ja leid, die das von jedem vierten Gast hören. Oh, ich bin auch dein Lieblingsgast, das ist aber eigenartig.
Ist das schon unangenehm?
Ja, das müde Lächeln sagt mal, ja.
Ach, da musst du mich mal beim Einkaufen erleben, wenn ich immer wieder denselben Gag raushole und sage, ich bezahle heute mit Plastik.
Okay. Also, Florian hat einen Artikel geschrieben, der heißt Ärmel hoch, WebMCP in die Newsletter-Suche einbauen. Let's go, haben wir verlinkt in den Shownotes. Johann hat einen Artikel geschrieben, die eine Sache mit dem größten Impact auf Geo, verlinken wir in den Shownotes. Und es ist wirklich so krass, es geht wirklich nicht darum, dass wir irgendwie Wandlungsverweigerer sein wollen und sagen, oh nee, wir wollen einfach nicht sehen, dass sich die Welt verändert. Das ist es nicht. Aber wenn du einfach anguckst, wo du überhaupt ansetzen kannst in dieser Pipeline, was du beeinflussen kannst. Und natürlich kommen da neue Spielzeuge dazu, ne? Oder back to the roots. Also genauso wie man vorher nicht so genau wissen konnte, was so ein Out-of-Home-Plakat an der Litfaßsäule gebracht hat, wissen wir es jetzt auch wieder weniger, was die einzelnen Maßnahmen genau bringen, weil ich das nicht so zusammenbringen kann, ob das deswegen jetzt 2 Jahre später in den Trainingsdaten gelandet ist oder nicht. Aber PR, Marketing, seine Marke etablieren, seinen Namen groß machen und für Qualität stehen. Also es ist ja nicht so, als könnte man gar nichts machen. Also Content-Qualität oder auch kann ich semantisch die Inhalte so gut runterbrechen, dass das wirklich klar ist, einer Maschine und den Leuten klar ist, wovon ich hier schreibe und dass das inhaltlich gut ineinander passt, daran kann ich ja arbeiten und das machen wir auch und das wollen wir auch tun. Aber es ist nicht geholfen, wenn wir da einfach irgendwie sagen, ganz anderes Zeitalter und jetzt alles liegen lassen. Und das Witzige ist halt wirklich, der größte Hebel ist eben auch gut zu ranken zu den Query-Fanout-Fragen. Und das ist SEO mit der normalen Pipeline. Dazu muss ich mindestens in den Top 10 vorkommen. Das ist SEO.
Und neben all der Freude an der Spielerei tatsächlich einfach auch so ein bisschen Return on Invest im Auge behalten. Wir müssen auf der einen Seite unsere alten und liebgewordenen Vanity-Metriken loswerden aus unseren Köpfen. Also es ist halt eben nicht damit getan, dass wir eine Sichtbarkeit irgendwo ins C-Level reporten. Das war noch nie eine gute Idee. Da haben wir schon immer propagiert, Mensch, lass uns doch lieber an der Stelle über Euronen oder Dollars sprechen, die wir verdient haben. Und wenn ich jetzt halt noch mehr Geld rausblase, um irgendeine AI-Sichtbarkeitsmetrik zu erzeugen, dann muss ich da bei den zugegebenermaßen doch sehr teuren Tools gerade am Markt ja so viel Geld investieren, um halt überhaupt erstmal ein sinnvolles Set zu haben, was mir in irgendeiner Art und Weise auch neben den ganzen Fanouts einfach eine stabile Zahl zurückliefert, dann habe ich da schon sehr, sehr, sehr viel Geld gelassen und in der Zeit hätte ich vielleicht andere sinnvolle Dinge tun können, die mir dann am Ende geholfen hätten, bessere Inhalte und eine stabilere Seite zu haben, die besser indexiert wird, dann hilft's am Ende dann ganzheitlich. Also vielleicht das so als letzter Aufruf, schaut auf euren Geldbeutel, wenn eure Maßnahmen, die ihr betreibt, am Ende mehr Geldstückchen im Portemonnaie für euch bereithalten, dann habt ihr alles richtig gemacht. Wenn da ständig mehr rauspurzelt, dann ist es vielleicht an der Zeit, nochmal wieder an den Basics zu schrauben.
Yes, so wollen wir es halten, Flo.
Dann bleibt mir nichts anderes, als zu sagen Dankeschön, liebe Jolle. Und danke an alle Menschen, die ich da draußen treffen durfte auf dieser SMX. Sandra Finlay und dem ganzen Rising Media Team. Einmal vielen Dank an der Stelle. Thanks for having us. Jederzeit gerne wieder. Und ich möchte noch, die Zeit haben wir noch, oder?
Na klar.
Menschlein grüßen.
Let's go. Das mache ich nicht, denn ich werde jemanden vergessen und das wird unangenehm. Aber you know who you are. Hallo, schöne Grüße.
Das ist total schlau. Aber ich glaube, wir sollten zwingend noch die liebe Anke grüßen.
Zwingend. Die liebe Anke Probst. Oh, das stimmt. Das ist ein guter Einfall. Wir waren ja jetzt auch bei SEO Basics. Das ist aber hart, ne? Also jetzt nochmal kurz hochfahren. Ich mach's kurz, aber da war nochmal ein richtig guter SEO-Vortrag dabei. In der ganzen KI-Geschichte hat...
Bei Anke ja immer guter Vortrag. Immer stabil. Deswegen erklär.
Erklär. Das ist ein Insider. Jetzt muss ich schmunzeln, aber ja, ich werde es erklären. Anke hat ein Problem mit einer Domain gehabt und ich dachte mir, ja, völlig zu Recht, ne? Da waren hundertfach, tausendfach Seiten oft aus dem Index gefallen über die Zeit. Und ich dachte mir, ja, zu Recht, denn es handelt sich um eine Kreuzwort-Rätsel-Tipp-Lösungsseite. Und im Großen und Ganzen war das Thin Content. Da war nicht viel drauf. Es war natürlich ordentlich Werbung drauf geballert. So vom Ansatz, dass das eine KI genauso gut kann, war irgendwie klar. Und deswegen habe ich mich nicht gewundert, auch Anke nicht, dass das Ding aus dem Index gefallen ist. Und das Spannende ist jetzt aber, sie hat nicht gesagt, das fasse ich doch mit der Grillzange nicht an, sondern hat gesagt, genau meine Sportart.
Ich nehme die Pinzette.
Genau meine Sportart. Da gehe ich rein und hat dann am Template geschraubt. Und wie sie da vorgegangen ist, das ist einfach cool. Das ist auch SEO Basics. Ich frage mich trotzdem, wie nachhaltig ist das? Wie lange bleibt das? Aber es hat funktioniert. Und sie hat sich erstmal den ersten Viewport geschnappt. Gesagt, okay, es kann nicht sofort mit ablenkenden Buttons irgendwie und Werbung und tralala, bevor überhaupt irgendwas zu sehen ist, losgehen. Da muss schon mal was stehen. Sie hat sich an der Zielgruppe wahrscheinlich auch viele, sagen wir mal, ein seniorigeres Publikum, was das auf dem Handy neben dem Kreuzworträtsel zu liegen hat und da die Tasten drücken können muss, hat sich da sozusagen...
Gib mir noch 5 bis 10 Jahre. Wenn ihr das so lange online halten könntet, dann bin ich da genau drin.
Bist genau drin mit dem Wurstfinger. Also daran hat sie sich orientiert und hat da coole Buttons, die leicht zu klicken sind, um zu sagen, hat das, ich suche ein Wort für Tralala mit wie vielen Buchstaben. Da konnte man halt filtern. Also hat da die UX verbessert. und überhaupt, wie sie vorgegangen ist, anzugucken, wo muss ich denn, wo kriege ich denn jetzt eigentlich bei Kreuzworträtseln Fresh Content her? Also Freshness ist ja ein Faktor, aber wie mache ich das? Und wie kann ich überhaupt gut analysieren, an welchen Seiten ich mich da verdingen müsste? Und dann hat sie ihre Sitemaps strukturiert, hat also Cluster gebildet und da so eine Kennzahl dafür gefunden, was ist denn eigentlich guter Content, was ist schlechter, und ist danach gegangen, ja, wie viele unterschiedliche, also mit mehr als so und so vielen Buchstaben, ist im Detail jetzt auch egal, aber sie konnte gut clustern, okay, da, wo ich nur eine Lösung habe, da gibt es extrem viele Seiten, oder ich weiß nicht, was andersrum, aber es gab eine Richtung, da waren es halt einfach extrem viele URLs, die da zusammengekommen sind, die dann nicht mehr indexiert wurden, und bei anderen war es eben nicht so Thin Content, weil da mehrere Optionen möglich waren auf der Seite. Da war die Seite also reichhaltiger. Und das hat sie alles mit Sitemaps erstmal geclustert, um das überhaupt rauszufinden, dass sich das so verhält. Das war ein cooles Analysetool und hat sich dann eben auch dran gemacht, wie kann ich denn das verbessern? Und hat dann geilerweise wirklich scraped jetzt typische Tageszeitungen nach Kreuzworträtseln. Denn natürlich sollen ja immer die Seiten, wo heute gerade ein Rätsel online gegangen ist oder in der Zeitung gedruckt wurde, die haben natürlich Nachfrage, mehr als alle anderen. Aber wenn ich jetzt erst anfange, dafür zu optimieren, ist ja ein bisschen später. Aber trotzdem hat sie es geschafft, sich diese Inhalte zu suchen und da dann nochmal gezielt auf der Seite ein Update zu machen. Das war jetzt nicht viel Content, aber einfach nur letztmalig aktualisiert, mit dem ist vorgekommen da. Also sie hat eine Möglichkeit gefunden, ein bisschen Content reinzuschreiben. Und siehe da, in der Search Console ging die Indexierung dann wieder hoch. Wie nachhaltig das ist, ob es Kreuzworträtsellösungen im Internet braucht, das ist wirklich nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber ich fand das so cool, dass sie nicht gesagt hat, naja gut, diesem Schicksal müssen wir uns jetzt ergeben. Ist halt KI und deswegen irgendwie Game Over. Sondern sie ist mit ganz klassischer SEO-Arbeit rangegangen, hat das richtig cool gemacht. Und die Vortragsweise war auch super lässig, war mega cool. Von daher schöne Grüße. Und ich habe ja einen Bärendienst erwiesen, indem ich es jetzt eigentlich halbwegs kacke zusammengefasst habe. Ihr Vortrag war wirklich stabil im Gegensatz zu meiner Revue jetzt, aber schöne Grüße, das war mega cool.
Stark, super. Ja, vielen, vielen Dank. Also guckt euch den perfekten Vortrag von Anke an, unbedingt. Fragt sie, vielleicht hält sie den ja nochmal irgendwo. Das wäre ja ganz schön. Obwohl jetzt erstmal so ein bisschen Konferenzebbe ist, habe ich festgestellt. Wir gehen Ende des Monats in die Sommerzeit über. Sommer wird's dann wieder schön. Ich glaube, Ende April haben wir dann den Tech-SEO Summit von unseren Freunden von Audisto.
In Hamburg.
Ebenfalls verlinkt. In Hamburg. Aber ich glaube, keine Tickets mehr frei. Bin ich mir nicht sicher. Wir verlinken es trotzdem. Schaut euch Tickets an,
neidisch,
wenn ihr welche kriegen könnt. Seid neidisch. Wir werden da sein und werden euch noch mehr neidisch machen. Vielleicht sind wir aber so nett und berichten was.
Machen wir.
Und ja, ich mache jetzt ein Kreuzworträtsel. Was machst du?
Ich sag noch, dass ich auch auf der Brighton bin. Und dann sehen wir uns alle bei der Campex, würde ich sagen.
So machen wir es. Viel Spaß auf der Brighton. Fish and Chips und Greg treffen. Grüße. Und ja, bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.